durch den Straßenverkehr hierher in die Mittelstraße gekommen, entweder zu Fuß oder mit dem Auto oder mit den Öffentlichen, die heute, glaube ich, auch wieder gefahren sind. Und dabei haben wir alle ein Regelwerk im Kopf. Und es ist gut, dass wir das kennen, weil dadurch können wir uns sicher durch den Straßenverkehr bewegen. Es heißt, rechts vor, bei Rot stehen, wo kein Gehweg ist, da gehe ich. Links, da habe ich schon gedacht, dass es die meisten nicht so auf dem Schirm haben. Genau, auf dem Zebrastreifen darf ich laufen, außer in Polen, da wurde ich fast überfahren, weil ich dachte, ich darf laufen, aber die Autos hielten nicht an. Parken in der zweiten Reihe wird uns helfen in diesem Viertel, um nicht ganz so weit laufen zu müssen zum Gottesdienst, wenn man mal keinen Parkplatz gefunden hat. Auch daran halten wir uns dann natürlich. Und ja, schön, dass ihr es geschafft habt, heute sicher hierher in die Mittelstraße zu kommen. Wie gut, dass wir die gleiche Basis an Regeln haben. In diesem Fall dienen uns die Regeln, sie schützen uns und sie geben uns eine gemeinsame, gute Basis. Und wie ist das eigentlich mit den Geboten und den Verboten in der Bibel? Geben auch die uns eine gute Basis? Geben die uns einen guten Rahmen, damit wir sicher durchs Leben kommen? Oder sind sie einengend oder nicht relevant für uns? Wir sind in unserer Predigtreihe über Israel und wir haben vor 2 Wochen gehört, Israel ist Gottes erwähltes Volk. Gott hat sich dieses Volk erwählt aus Liebe. Er liebt es und er ist seinem Volk treu, komme was wolle. Wir haben gehört, wir werden durch Israel gesegnet. Da hatte ich diese klitzekleine Nadel mit dem kleinen Nadelöhr und durch dieses kleine Volk möchte Gott die Welt segnen, aber auch wir dürfen Israel segnen, wir dürfen Gutes über Israel sagen. Wir haben gehört, wir sind herausgefordert, Israel nicht zu gering zu achten. Das war das Beispiel mit der Feder, dass man das manchmal sehr leicht nimmt. Und wir warten gemeinsam auf den gleichen Messias. Wir warten auf Jesus Christus. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Und die Juden dürfen ihren Messias auch erkennen. Und heute schauen wir auf das Thema Juden unter dem Gesetz, Christen unter der Gnade. Und ich weiß nicht so ganz genau, wo ihr da steht in diesem Thema. Also Silas ist auf jeden Fall gespannt und möchte gerne diskutieren. Also kommt nachher zu ihm mit einem Kaffee und redet mit ihm eine Runde über das Gesetz. Die Frage ist, haben wir das Bild, im Judentum lebt man sehr eingeengt, weil es so viele Gebote und Gesetze gibt, 613. Oder ist es gar nicht so eng, wie wir uns das vielleicht vorstellen? Haben wir durch Jesus Christus endlich die Erlösung und die Freiheit, auch ohne das Gesetz gerettet zu sein, oder gilt das Gesetz vielleicht doch noch für uns? Anders gefragt, haben Gottes Gebote, seine Weisungen im ersten Teil der Bibel etwas mit meinem Glauben heute zu tun? Und wenn ich darin lese, im Alten Testament, kann oder soll es Einfluss haben auf mein Leben heute als Christ? Oder nochmal anders gefragt, liegt im Alten Testament und in der Geschichte mit Israel eine Wurzel für meinen heutigen Glauben an Jesus Christus? Und das wollen wir uns heute Stück für Stück anschauen. Und wir beginnen bei Paulus. Paulus ist ein Mann mit jüdischen und römischen Wurzeln. Er kommt aus Tarsus, einer Stadt in der heutigen Türkei. Und Paulus ist ein sehr leidenschaftlicher Mann. Der würde hier anders predigen als ich wahrscheinlich. Seine Leidenschaft für Gottes Wort führte ihn schon in jungen Jahren nach Jerusalem und dort wurde er gelehrt in der Tora von dem berühmten Rabbi Gamaliel dem Ersten. Und er hatte damit quasi den besten und größten Lehrer seines Landes oder seiner Zeit. Und Paulus war das wichtig, er wollte es ganz genau wissen. Paulus war ein Vollblut-Jude und er kannte sich sehr gut aus in dem Gesetz in der Tora. Und für Paulus war auch klar, dass der Glaube an einen auferweckten Toten, an einen Mann, der gekreuzigt und ja sogar verflucht wurde, völlig absurd ist. Und deswegen geht er gegen die Jesus-Anhänger vor, als die Jesus-Bewegung losgeht, was wir in der Apostelgeschichte lesen können. Und auf dem Weg nach Damaskus begegnet ihm Jesus und sagt, ich bin den du verfolgst. Und ab diesem Moment findet für Paulus eine Lebenswende statt. Auch er bekennt sich zu Jesus und glaubt an ihn als Gottes Sohn und setzt ab dem Zeitpunkt alles daran, Jesus bekannt zu machen. Jetzt zu sagen, Paulus habe sich bekehrt, macht eigentlich nicht so ganz Sinn oder ist nicht ganz korrekt, denn Paulus gehörte nicht zu den Heidenvölkern, zu den Menschen, die Gott, Jahwe, gar nicht kannten, sondern er lebte ja schon sein Leben lang als treuer Jude. Und er wollte schon immer Gott, Jahwe, die Ehre geben. Er hatte nur noch nicht verstanden, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Und das kommt jetzt zu seinem Glaubensleben dazu. Er kennt, dass Jesus der Herr ist. Paulus ist von Gott erwählt, um die Völkerwelt, also alle Menschen, die keine Juden sind, zu erreichen und ihnen von Jesus zu erzählen. Das heißt, Paulus ist ein Mann, der sehr stark verwurzelt ist in der Tora, der sich sehr gut auskennt mit Gottes Gesetz und der jetzt in die Mission gesendet wird. Und nun ist es spannend zu sehen, wie geht Paulus an dieses Thema dran? Gesetz, Menschen, die Juden sind und Menschen, die nicht zu den Juden gehören, die zu den Völkern, die zu den Nationen gehören. Weil Paulus ist ein Mann genau an dieser Schnittstelle. Er kennt die jüdischen Wurzeln perfekt und er bringt das Evangelium in die Welt. Und dazu wollen wir jetzt vom gemeinsamen Nenner ausgehen, die gemeinsame Basis. Juden wie Christen fragen sich, wie werde ich gerecht vor Gott? Denn unser Bild vom Menschen, wenn wir nach der Bibel gehen oder auch nach der Tora gehen, nach den alten Schriften, was wir Altes Testament nennen, wissen oder gehen davon aus, der Mensch, bin erlösungsbedürftig. Und wir finden diesen Gedanken im Alten und im Neuen Testament. Im Alten Testament heißt es, das Trachten des menschlichen Herzens ist von Grund auf böse. Und im Neuen Testament heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und in beiden Religionen ist klar, ich bin geschaffen, um Beziehungen mit Gott zu leben. Gott möchte, dass ich ihn kenne, dass ich mit ihm leben kann. Aber ich bin nicht vollkommen und Gott ist vollkommen, Gott ist heilig. Es braucht also jemanden oder etwas, das mich gerecht macht, damit ich in Gottes Gegenwart kommen kann. Damit ich in dieser Bestimmung, in dieser Berufung leben kann, in der Gemeinschaft, in der Beziehung zu Gott zu leben. Ebenfalls gemeinsame Basis ist die Aussage, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und Paulus sagt das im Römerbrief und im Galaterbrief, hat die Aussage aber aus dem Alten Testament, aus dem Habakkukbrief. Und hier sehen wir, dass die Logik im Alten, aber auch im Neuen Testament heißt, ich glaube von Herzen an Gott, ich vertraue ihm, Glauben heißt Vertrauen, und daraus folgt, weil ich glaube, weil ich vertraue, lebe ich als gerechter Mensch. Und neutestamentlich drückt es jetzt Paulus so aus, wer von Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Christus der Herr ist, der wird gerettet. Römer 10, Vers 10. Das ist ein Bibelvers, der sich lohnt, sich zu merken. Und eine gute Zahl, Römer 10, Vers 10. Wer von Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Christus der Herr ist, der wird gerettet. Und Paulus prägt diesbezüglich das Thema der Glaubensgerechtigkeit. Er erklärt das zum Beispiel in Römer 4 anhand von Abraham. Und sagt über Abraham, Abraham wurde nicht gerecht aufgrund seiner guten Taten, sondern weil er Gott glaubte. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, Paulus sieht das schon im Alten Testament, dass es Glaubensgerechtigkeit gibt. Er betont hier den Glauben. Er betont hier nicht das Gesetz. Das heißt, wir müssen aufpassen, auch das Judentum zu einer Religion zu machen, die nur gesetzlich ist. Und wenn wir diesen Bibelvers lesen, und das ist einer von vielen Bibelversen, ist das einfach eine mega, mega gute Botschaft für uns. Weil das heißt, wenn ich glaube, wenn du glaubst, wenn du dich Jesus anvertraust, dann bist du gerettet. Das ist unsere Glaubensbasis. Wir haben Jesus, wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und das ist unsere Rettung. Du gehörst zu Jesus. Und Paulus kann das von ganzem Herzen vertreten. Jesus reicht. Durch Jesus bin ich gerecht vor Gott? Wie bekomme ich diesen Status des Gerechten, indem ich Jesus in meinem Herzen habe, indem ich Jesus glaube, indem ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und Paulus geht da ganz mit. Jetzt ist die Frage, was sagt das Alte Testament, oder wenn ich vom Alten Testament sage, was sagt die jüdische Religion dazu, wie wir das lesen in der Bibel? Wie ist das mit dem Gesetz? Und ich habe ja gesagt, Paulus kennt die Gesetze sehr, sehr gut. Und Paulus eiferte dem nach, bevor er Jesus kannte, mit seinem Leben alle Gesetze zu erfüllen, das wirklich zu schaffen, die Gesetze zu erfüllen und dadurch ein vor Gott gerechter Mensch zu werden. Weil wenn ich schaffe, das alles zu halten, auch dann habe ich diesen Status des gerechten Menschen vor Gott. Und Paulus sagt selbst über sich, ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk. Denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Vorfahren. Paulus sagt, ich bin Spitzenpharisäer. Ich kenne mich so gut aus. Ich weiß ganz genau, wie ich mich zu verhalten habe, um vor Gott gerecht zu werden. Und ich habe es ja in der Hand. Ich kenne die Tora. Also kann ich mich auch sehr penibel danach verhalten. Und wir können sagen, in dem Sinne lebte Paulus nach einer Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet, und eine Gerechtigkeit, die er versucht, durch eigene Leistung zu erwerben. Ich halte mich an die Gebote, die Verbote und Gebote, an Gottes Gesetz, und das macht mich zu einem gerechten Menschen. Und dieses Denken, diese Denkweise, das revidiert Paulus jetzt. Und er sagt, nein, ich schaffe es nicht, durch das Gesetz gerecht zu werden. Und er revidiert das und sagt, um Jesu Willen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, das ist Christus. Und es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Das heißt, Paulus überdenkt das. Wir sind hier im Philipperbrief, das ist einer von den Briefen, da ist Paulus schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs und er hat sein Glaubensleben schon weiter durchdacht. Er hat Jesus schon immer mehr mit reingenommen in sein Lebens- und Glaubenskonzept. Und jetzt sagt er, ich möchte nicht mehr nach dieser Gerechtigkeit leben, das Gesetz erfüllen zu müssen, um gerecht zu werden vor Gott, weil er weiß, ich bin erlösungsbedürftig. Jetzt sagt er, ich brauche Jesus. Jesus ist der, den ich verkünde. Und Paulus stellt fest, das Gesetz kann knechten. So wie wir es zum Beispiel auch bei Luther sehen, der als Mönch versuchte, ein gottgefälliges Leben zu führen. Der versuchte, ja, jede Sünde, alle Schuld direkt vor Gott zu bekennen und so auch einen Gott zu haben, der ihn annimmt. Und in diesem Fall knechtet mich das Gesetz, weil ich es nicht schaffe, das zu erfüllen. Ich schaffe es nicht durch meine eigenen Taten und ist es noch so gut, vor Gott gerecht zu werden. Ich bleibe immer mit dem Gefühl zurück, es nicht schaffen zu können. Und in diesem Setting erfüllt das Gesetz die Funktion, aufzuzeigen, was die Schuld ist, was die Sünde ist. Paulus spricht also auch hier von der Glaubensgerechtigkeit. Er sagt, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, durch das Gesetz gerecht zu werden. Sondern ich brauche Jesus, ich brauche den Glauben, ich muss mich Jesus anvertrauen und dem, was er getan hat, um gerecht werden zu können. Ich muss seine Vergebung für mein Leben annehmen. Und jetzt dürfen wir vorsichtig sein, weil Paulus distanziert sich jetzt, ja. Aber er distanziert sich nicht vom Judentum, er distanziert sich nicht von seiner Religion, nicht von den Bräuchen, nicht von seinem Lebensstil und dem Umfeld, in dem er lebt, sondern er distanziert sich von der falschen Aussage, durch Anstrengung durch eigene Anstrengung oder durch Selbstvertrauen gerecht werden zu können. Und gleichzeitig, das ist jetzt spannend, kann Paulus sehr positiv über die Tora, über das Gesetz reden. Wir übersetzen in der Regel das Wort Tora mit Gesetz. Tora ist Gottes Gesetz. Tora meint meistens die 5 Bücher Mose, kann aber auch unser gesamtes Altes Testament bedeuten. Tora kann aber auch übersetzt werden mit den Worten Anleitung oder Wegweisung. Und Wegweisung, der Meinung ist Paulus, braucht der Mensch. Gottes Anliegen ist es, uns, den Menschen, nicht einfach uns selbst zu überlassen, sondern er möchte uns eine gute Wegweisung mit an die Hand geben. Er möchte uns etwas an die Hand geben, womit wir unser Leben gelingend führen können. Etwas, woran wir uns orientieren können, um ein gelingendes und erfüllendes Leben zu führen. Und im Judentum wird die Tora sogar als Geschenk Gottes gesehen. Für Juden ist die Tora Gottes heiliger Wegweiser. Sie gibt Orientierung, sie gibt Halt, sie gibt Wurzeln und Identität. Und deswegen wird die Tora für die Juden als Vorrecht empfunden, sie zu haben, sie empfangen zu haben. Und es zeigt sich zum Beispiel darin, dass es ein Fest gibt, das die Freude über die Tora ausdrückt. Simchat Torah. Und das ist ein Fest, das jedes Jahr gefeiert wird. Hey, wie gut, dass wir Gottes Wegweisung für unser Leben haben. Wie gut, dass wir etwas haben, woran wir uns orientieren können. Das ist doch ein Grund zur Freude und ein Grund zur Dankbarkeit. Danke, dass wir die Tora haben. Danke, dass wir etwas haben, wo wir uns rein vertiefen können und wo wir auch sehen können, was gefällt dir denn Gott? Wie kann ich denn ein Leben führen und gestalten, das dich, meinen Gott, ehrt, das dich lobt und das dich preist? Und auch für Paulus besteht kein Grund, kein Anlass dafür, die Gültigkeit der Tora zu hinterfragen. Sie ist und bleibt für Paulus etwas Positives. Er kann selbst sagen, so ist also das Gesetz heilig. Und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Paulus ist also auf der einen Seite ganz dagegen, dass wir gerecht werden können durch das Einhalten von Geboten. Und gleichzeitig kann er sagen, dass die Tora sehr gut ist, weil sie Gottes Weisung ist fürs Leben. Und sie zeigt mir, wie ich ein Leben führen kann, das heilig wird. Sie zeigt mir, wie Gottes Wille aussieht und wie ich Gott ehren kann. Und Paulus kann diese Gedanken noch zuspitzen und behaupten, dass die Liebe das Gesetz erfüllt. Dass die Liebe Gottes Wegweisung erfüllt. Er sagt, bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Es geht also nicht darum, dass das Gesetz ungültig wird, dass es abgeschafft wird, dass es seine Bedeutung verliert, sondern darum, dass es letztendlich erfüllt wird. Und auch da, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Das heißt, die Tora zeigt uns, wie Gottes Wille aussieht und wie wir ein Leben führen können, das Gott ehrt. Und mit diesen Punkten können wir jetzt zu dem Schluss kommen, zu dem Fazit kommen, die Liebe erfüllt das Gesetz. Die Liebe erfüllt das Gesetz. Und das ist das, was Paulus erkennen durfte in seinem Leben, auf seinem Lebensweg und vor allem in dem Moment, wo er Jesus erkannt hat. Paulus hat gelernt, ich erfülle das Gesetz nicht aus Pflicht, weil ich das brauche, um jetzt einen Gott zu haben, der mich annimmt, um vor Gott als gerecht dastehen zu können, weil ich bin ja erlösungsbedürftig, sondern ich darf das Gesetz halten aus Liebe. Ich darf es tun. Ich bin nicht gezwungen, es zu tun, um überhaupt gerettet zu werden. Und der zweite Punkt heißt, die Liebe erfüllt das Gesetz. Oder die Liebe orientiert sich freiwillig und gerne daran, Gottes guter Wegweisung zu folgen. Das zu tun, was Gott mir sagt in seinem Wort. Ich halte mich nicht an die Regeln im Straßenverkehr, ausschließlich aus Pflichtgefühl, weil es mir irgendwie aufgedrückt ist, sondern weil ich weiß, es bringt mich sicher von A nach B. So kann ich mich durch diese Welt bewegen. Und so ist das mit dem Gesetz. Ich weiß, es dient mir zu meinem Guten. Es dient mir, dass ich mich sicher fortbewegen kann und meine Mitmenschen dadurch auch. Beides gilt. Die Liebe erfüllt das Gesetz und die Liebe erfüllt das Gesetz. Und beides brauche ich für ein gelingendes Leben. Und Paulus, als der Missionar für die Völkerwelten, für die Nationen, für die Menschen, die nicht nach den jüdischen Geboten leben, er bringt uns beides bei. Er sagt, wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Gnade und seine Liebe, die wir nicht verdienen können. Das ist ein Geschenk, was wir bekommen. Und damit sind wir wieder bei der Glaubensgerechtigkeit. Wer von Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der ist gerettet. Das ist die Glaubensgerechtigkeit, keine Werkgerechtigkeit. Weil ich glaube, weil ich mich Gott anvertraue, bin ich gerettet. Und gleichzeitig kann er sagen, wir brauchen auch den Glaubensgehorsam. Er sagt, das Gesetz, Gottes Wegweisung, ist gerecht und heilig und gut. Und das löst Paulus nicht auf. Wir dürfen freiwillig und gerne Gottes Wegweisung zum Maßstab unseres Lebens machen. Und dazu heißt jetzt meine abschließende Frage, wie schaffen wir es, das zu leben, das Gesetz zu erfüllen? Und ich möchte da einen Unterschied machen. Ich bin nicht herausgefordert, jedes Reinheitsgebot aus dem Alten Testament einzuhalten. Ich habe den Punkt nicht näher mit aufgenommen, aber ich glaube, dass es sehr wohl eine ganze Reihe an Geboten und Gesetzen gibt, die ich für mich annehmen darf und dass manches im Setting, im Kontext für die damalige Zeit Sinn gemacht hat. Und wie schaffe ich jetzt aber, es ein Leben zu führen, dass Gott die Ehre gibt und dass seine Gebote, seine Tora, seine gute Wegweisung für mein Leben mit einbezieht? Wie schaffe ich es, echten Glaubensgehorsam zu zeigen? Und zwar nicht, weil es gesetzlich ist, nicht weil es ein Zwang ist, nicht weil ich es brauche, um gerettet zu werden, sondern weil ich meinen Gott ehren möchte, weil er mich liebt, weil er mich gerettet hat und weil ich doch gerne so leben möchte, wie es ihm gefällt, wie es ihm Freude macht. Und ich habe da einfach ein paar praktische Beispiele. Wie schaffe ich es, meinem Nächsten von ganzem Herzen vergeben zu können? Wie schaffe ich es, ein wirklich vergebendes Herz zu haben? Wie schaffe ich es, meinen Nächsten zu achten und zu ehren, nicht nachtragend zu sein? Und da merke ich, manchmal ist es vielleicht was Punktuelles, wo ich jemanden vergeben darf. Aber vielmehr, glaube ich, ist ein Lebensstil, dass ich sage, ich habe ein vergebendes Herz. Und ich möchte so vergebend sein, wie Gott vergebend ist. Und so gnädig, wie Gott gnädig ist mit uns Menschen. Und er hat es mir ja vorgelebt. Und ich möchte lernen, das zu leben. Ich glaube, dass es Gottes gute Wegweisung für uns ist, dass wir das lernen und leben dürfen. Eine andere Frage, wie schaffe ich es, Gott an erste Stelle in meinem Leben zu setzen? Nicht, weil ich muss und nicht, weil ich gezwungen bin, nicht, weil es mich gerecht macht, sondern weil ich erkannt habe, wie sehr ich Gott ehren möchte. Und dass Gott mein Schöpfer ist und dass Gott Anfang und Ende ist. Und weil ich mich gerne ihm anvertrauen möchte. Wie schaffe ich es, ihn an die erste Stelle in meinem Leben zu setzen? Und dieses Gebot, das finde ich im Alten und im Neuen Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen. Von ganzem Verstand. Wie kann ich das vollkommen, ohne die Angst zu haben, selbst in irgendeiner Art und Weise zu kurz zu kommen oder ohne Angst zu haben, dass ein Leben mit Jesus langweilig sein könnte, weil ich dann nur noch brav sein muss oder was auch immer dir durch den Kopf geht. Noch ein Beispiel, wie schaffe ich es, meinen Besitz mit anderen zu teilen, freigebig zu sein, dem anderen zu geben? Wie schaffe ich es zu geben, um Gottes Reich zu fördern, statt Sorge zu haben um meine Bedürfnisse und um meine Sicherheit, meine Zukunft? Und da merke ich, ja, als ich mit Theologie angefangen habe und dachte, ich verdiene vielleicht mal nicht ganz so viel, dachte ich, ist doch nicht so schlimm, ja. Aber je älter man wird, desto mehr denkt man drüber nach, wie sieht die Zukunft aus? Werde ich mal sesshaft werden oder werde ich nicht sesshaft werden? Wie viel sollte ich sparen? Was ist ein gutes Verhältnis, mit meinem Geld umzugehen? Woran will ich investieren? Bin ich verfügbar, dass Gott mich irgendwo hinsendet in meinem Leben, oder sage ich, nein, ich bin eher der sesshafte Typ und hier darf mich Gott gebrauchen? Wie schaffe ich es, in diesen Sachen Gott an erste Stelle zu stellen? Und das eben aus Liebe zu ihm und nicht aus Zwang. Nicht, weil ich muss, nicht, weil ich erst dann gerecht bin vor Gott, weil gerecht bin ich durch Jesus Christus, sondern weil ich gerne in Gottes guter Wegweisung für mein Leben leben möchte. Und die Lösung heißt, wir dürfen leben im neuen Bund. Von diesem neuen Bund lesen wir schon im Alten Testament. Da heißt es, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das heißt, Gott möchte seine Weisung, seine Gedanken dazu, wie das Leben gelingt, ins Herz geben und in den Sinn schreiben. Er möchte es quasi wie hinein verpflanzen, hinein operieren, hinein implementieren. Gott möchte es uns zu unserer Identität machen, zu einem Teil unseres Wesens. Und das verspricht er zunächst einem Volk Israel. Konkret, wie setzt er das um? Das finden wir in Hesekiel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, die nach meiner guten Weisung leben und meine Rechte halten und danach tun. Und neutestamentlich, finde ich wichtig, finden wir das auch nochmal. Da steht in 2. Korinther 3, Vers 6, er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken des Geistes Gottes. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Also auch hier, ich brauche nicht das Gesetz, um gerecht zu werden. Aber wie kann ich Gottes gute Weisung leben in meinem Leben? Und die Antwort, die ich hier sehe, ist, indem er mir seinen Geist gibt. Indem der Geist Gottes in mein Leben kommt. Und das ist das, was Gott tun möchte und das, was er tut. Und ich finde, dass es eine sehr gute Nachricht ist, weil es mich aufatmen lässt. Ja, ich bin nicht gezwungen, ich bin nicht geknechtet, sondern ich bin letztendlich befähigt. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Nicht ich schaffe das, sondern ich werde dazu befähigt, durch Gottes Heiligen Geist, der in mir lebt, der mein Herz verändert. Und wie gut, dass Gott, dass Jesus uns den Tröster, den Fürsprecher geschickt hat. Wie gut, dass er Teil meines Lebens sein darf. Und wann empfangen wir den Heiligen Geist? Wir empfangen den Heiligen Geist, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden. In dem Moment kehrt der Heilige Geist in mir ein. Und das ist die Glaubensgerechtigkeit. Ich glaube und ich werde gerecht. Und weil der Heilige Geist in mir lebt und er mich immer zu Jesus führen möchte, das ist die Aufgabe, der Job des Heiligen Geistes, mich immer wieder in Gottes Willen zu führen, werde ich dadurch fähig, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das ist der Glaubensgehorsam. Und durch den Heiligen Geist, weil Gott, weil Jesus Teil meines Lebens ist, kann ich dem anderen von ganzem Herzen vergeben, werde ich befähigt, dem anderen von ganzem Herzen zu vergeben. Und werde ich fähig, Gott an die erste Stelle meines Lebens zu stellen, ohne Angst zu haben, zu kurz zu kommen? Werde ich fähig, meinen Besitz zu teilen und Gottes Reich damit zu fördern, ohne Angst um meine Sicherheit haben zu müssen? Und ich darf dazu beitragen, indem ich den Heiligen Geist willkommen heiße in meinem Leben. Und eine Sache, die ich gerade sehr regelmäßig tue, ist morgens, wenn ich aufwache, zu sagen, Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist, ich bin einfach froh, dass du da bist. Guten Morgen. Lass uns diesen Tag gemeinsam gestalten und leben, weil ich möchte gerne ein gelingendes Leben führen. Bitte hilf du mir doch dabei, auch heute vergeben zu sein, auch heute diesen Frieden zu haben, dass ich bei dir alles habe, was ich brauche in meinem Leben, dass ich bei dir nicht zu kurz komme in meinem Leben. Und wir können dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben oder auch nicht. Ich kann mich immer wieder neu entscheiden. Möchte ich heute auf Gottes Stimme hören oder bin ich schnell in meinem Trott und in dem, was ich denke, was gerade vielleicht gut ist für meinen heutigen Tag? Und auf diese Weise verwandelt Gottes Geist mein Herz immer mehr zu dem, wie Gottes gute Weisung für mein Leben ist. Und er ist die Kraft, die mich in den Glaubensgehorsam führt. Und so komme ich zu dem Fazit: Hat das Gesetz noch etwas mit mir zu tun? Ich glaube, Reinheitsgebote, manches darf ich getrost beiseite legen. Und gleichzeitig glaube ich, ja, ich finde darin viel gute Wegweisung für mein Leben. Vieles, was Gott mir an die Hand gegeben hat, wie ich mein Leben gut gestalten kann. Und gleichzeitig kann ich sagen, diese gute Wegweisung ist keine Einengung, sondern ein Weg zu einem gelingenden Leben. Ich habe uns das einmal nochmal zusammengefasst. Glaubensgerechtigkeit heißt, mir ist Gerechtigkeit geschenkt durch meinen Glauben, nicht durch meine Leistung. Glaubensgehorsam, ich darf in Gottes Weisung leben und das garantiert mir ein gelingendes Leben. Und dazu hilft mir der Heilige Geist, das zu tun. Nicht meine Kraft, sondern Gott befähigt mich, das zu tun. Und jetzt habe ich uns eine ganze Menge an Stoff gegeben. Es war heute sehr informativ, viele verschiedene Bibelstellen. Und ich schließe mich jetzt einfach dem Silas an, komme darüber ins Gespräch. Und es gibt vielleicht auch verschiedene Meinungen dazu. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich alles weiß, sondern ich habe mich reingelesen und versucht, ein Thema aufzugreifen und aufzubereiten. Und schließe mich da einem Dozenten von mir an, der immer gesagt hat, soweit ich bis heute erkannt habe, gebe ich uns das so weiter. Und das finde ich eine sehr gute Sichtweise. Wir dürfen das prüfen und wir dürfen Gott bitten, zu uns zu sprechen. Wir dürfen den Heiligen Geist bitten, uns Erkenntnis zu schenken über unser Leben und uns aufzuzeigen, wo wir in seiner Weisung, in seinem Willen leben dürfen und können. Und ich lade uns ein zum Gebet. Jesus Christus, vielen Dank für diesen Morgen. Danke für jetzt die Konzentration, die wir haben durften, um auch diesem Thema zuzuhören. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du ja unsere Gedanken führst und lenkst und leitest, auch unsere Gespräche, was das ja für uns bedeutet. Die Bibel, dein Wort, die Tora, wie es im Judentum gelebt wurde und wird. Öffne du uns die Augen für dein Wirken und für dein Handeln in unserem Leben. Jesus Christus, wir brauchen dich und es ist gut zu wissen, dass wir gerecht sind durch dich, dass wir durch dich ewiges Leben haben und dass wir durch dich Zugang zu Gott, dem Vater, haben. Danke für deine Gnade und für deine Liebe zu uns. Danke, dass unser Leben nicht zu schwer, nicht zu schräg sein kann, als dass du uns lieben würdest. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Gewissheit haben dürfen in unserem Herzen, auch für die kommende Woche. Amen.